Ich habe mit Stefan Lemke gesprochen. Stefan hat zusammen mit seiner Frau Anne Ankerkraut 2013 gegründet und 2016 ging das Ganze dann richtig durch die Decke, was ihr bestimmt alle mitbekommen haben, nämlich durch Höhle der Löwen und durch den Einstieg auch von Frank Thelen. Man munkelt auch, dass Frank Thelen einen dreistelligen Multiple auf sein Investment damals bekommen hätte, was bei einem Einsatz von 300.000 damals 30 Millionen entsprechen würde. Nur um hier mal so ein bisschen die Größenrelation von Ankerkraut aufzuzeigen. Vor 4 Jahren wurde Ankerkraut dann wiederum an Nestle verkauft und das hat einen richtigen Shitstorm ausgelöst, den auch Anne und Stefan so nicht haben kommen sehen. Daraufhin haben sie sich die letzten Jahre etwas zurückgezogen und haben jetzt aber verkündet, dass sie Ankerkraut zurückkaufen, komplett von Nestle. Das hat ein unglaublich positives Medienecho ausgelöst, sodass sie die meistgecoverte Story im April laut YouGov waren. Und daher freue ich mich natürlich umso mehr, dass wir jetzt hier auch im Podcast darüber gesprochen haben. Warum haben Sie Ankerkraut zurückgekauft? Was haben Sie in den Jahren dazwischen gemacht? Was hat das emotional mit Ihnen gemacht? Auch der Shitstorm. Und was haben Sie jetzt mit Ankerkraut in den nächsten Jahren vor? Und auch die große Frage, wollen Sie dann Ankerkraut wiederverkaufen? All das haben wir im Podcast geklärt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich glaube, eine der meistgefragten Geschichten wahrscheinlich auch gerade und ich finde es so schön, weil es gibt so viele negative Nachrichten in den letzten Monaten und Jahren und eure wurde, glaube ich, so unglaublich positiv wahrgenommen und hat wirklich die Schlagzeilen beherrscht in den letzten Wochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen es her ist. 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen?
Sechs Wochen,
seit ihr es verkündet habt, dass ihr Ankerkraut von Nestle zurückgekauft habt als Gründer, nachdem ihr da jetzt ein paar Jahre raus wart. Hast du mit dieser positiven Resonanz gerechnet, auch vielleicht nach dem Shitstorm, den ihr hattet, als ihr rausgegangen seid? Oder habe nur ich das so positiv wahrgenommen? Wie waren so die letzten Wochen für euch?
Hallo Romy, danke, dass ich da sein darf. Ja, das waren jetzt 7 Fragen auf einmal. Ich gehe die mal langsam durch. Wir waren der Biggest Buzz laut YouGov im April, also von der Reichweite her. Das war natürlich, da waren wir sehr stolz drauf. Und ja, wir haben uns natürlich insgeheim auch gewünscht, dass das ganz gut ankommt. Aber genauso schlimm, wie der Shitstorm damals für uns war die Überraschung dieses Mal, wie positiv das aufgenommen wurde. Und ja, gibt natürlich auch kritische Stimmen immer. Die kann ich aber irgendwie nicht nachvollziehen, weil ich wirklich dieses Unternehmen aus freien Stücken zurückgekauft habe, dafür gekämpft habe in einer Zeit, wo Deutschland wirtschaftlich, möchte nicht sagen, am Abgrund steht, aber trotzdem in einer schwierigen Position ist, als Unternehmer hinzugehen und zu sagen, ich möchte was anpacken, ich möchte mein Baby zurückkaufen, kann ich eigentlich nichts Kritisches sehen dran. Und die letzten Wochen waren natürlich super aufregend, super spannend. Ganz viele Anfragen, die wir erstmal alle durchsortiert haben. Vielen Dank auch an dich, dass wir herkommen dürfen. Und ja, spannende Zeit. Aber ich würde sagen, die Achterbahnfahrt geht jetzt erst richtig los.
Kannst du uns nochmal mitnehmen auf eure Ankerkraut-Reise? Vielleicht kurz abgerissen. Wann habt ihr gegründet? Wann habt ihr verkauft? Und wann seid ihr quasi jetzt auch wieder rein? Wie war das Konstrukt?
Gegründet 1.1.2013 und wirklich in einer kleinen Garage in Wilhelmsburg angefangen. 40 Quadratmeter war die groß, glaube ich. Ein Raum, wo die Ware drin stand, ein Raum, wo ein Schreibtisch drin war und ein Packtisch. Und ja, dann einfach angefangen, alle Rohstoffe einzukaufen, Verpackungen einzukaufen, das Logo zu designen. Und Ende 2013 hatte ich die erste Mitarbeiterin. Also davor hatte ich immer schon mal, ne? Also war ja auch Anne immer da. Davor waren auch immer schon irgendwie kleine Aushilfen da. Aber die erste Mitarbeiterin, also meinen ersten Arbeitsvertrag habe ich jemanden ausgestellt Ende 2013. Das war auch wirklich spannend. Ich habe mit zitternder Hand die Tür für das Vorstellungsgespräch aufgemacht. Ich glaube, ich war nervöser als Melli. Die ist auch heute immer noch da.
Hey, cool.
So, und dann ging das so weiter. Erstes Jahr unprofitabel. Und ich meine, das zweite oder dritte Jahr war dann schon positiv. Und 2016 hat Anne sich dann beworben bei die Höhle der Löwen. Gegen meinen Willen. Und die haben uns genommen.
Gegen deinen Willen oder gegen dein Wissen?
Gegen mein Wissen und gegen meinen Willen. Okay. Also die riefen dann bei mir an und haben gesagt, ja hallo, ihr habt euch ja beworben und wir würden gerne mal kommen, wir finden das ganz spannend Und habe ich gesagt, nee, das muss ein Versehen sein. Naja, und Anna hat natürlich gesagt, nee, also das musst du machen, das müssen wir machen, das geht gar nicht anders. Sonst geht da irgendjemand anders hin. Und ja, dann habe ich mich breitschlagen lassen und habe gemerkt, dass mir das doch eigentlich ganz gut gefällt. Und damals haben wir dann, also März 2016 war die Aufzeichnung, Herbst war die Ausstrahlung, haben wir einen Deal gemacht mit Frank Thelen. Und das war natürlich ein Medienpush, der sehr, sehr gut war. Also das, es lief davor auch schon gut. Ja, wir waren so 20 Leute ungefähr und hatten so einen geplanten Umsatz von 2,5 bis 3 Millionen Euro. Mhm. Und es sind dann aber 3,8, glaube ich, geworden. Also fast 4. Daran sieht man schon eine Million extra, also 30% on top. Das war schon ganz schön gut. Ja, und dann ging auch so die Reise ein bisschen los, dass wir plötzlich uns auch gezeigt haben, weil Frank hat uns gesagt, ich meine, also einer der großen Personal Branding Experten in Deutschland ist wirklich Frank Thelen, ja, der nicht nur, dass er rhetorisch wirklich gut ist, aber der hat das irgendwie relativ früh schon durchschaut oder sich abgeguckt aus Amerika, ich weiß es nicht genau, und der hat zu uns gesagt, ihr müsst eure Gesichter auf Plakate drucken, auf die Regale im Supermarkt drucken, und ja, habe ich mich auch wieder gewehrt gegen erst, aber habe es dann trotzdem gemacht, weil meine Frau mir dann gesagt hat, ich muss das machen, und das war rückblickend wirklich gut. So, das war genau richtig.
2016 war das, ne? 17 dann wahrscheinlich.
2016 war der Deal. 2017, ja, war Frank dann richtig mit dabei.
Das stimmt, da war Gründen auch noch nicht so cool, und auch so die Gründer-Personalities, das hat eigentlich nicht stattgefunden, ne? Also klar, Höhle der Löwen war da auch noch mal kleiner und so, aber auch da kenne ich kaum Firmen, wo ich die Gesichter hinten dran kenne oder die irgendwie nach vorne getragen haben.
My Müsli,
ja.
Das könntest du kennen.
Ja.
Nee, ich habe auch nicht gewusst, dass wir ein Startup sind, bis wir da in der Sendung waren, weil die gesagt haben, ja, ihr seid doch ein Startup. Und ich so, ach so, ich dachte, wir sind ein Unternehmen. Und deshalb auch dieser Fokus auf Gewinn.
Ja,
das sehe ich ja heute, ich investiere ja auch viel, das sehe ich heute immer wieder, dass die Unternehmen leider zu wenig Fokus auf Gewinn haben, sondern einfach nur sagen, wir wollen wachsen. Und was vor 10 Jahren oder 5 Jahren gut geklappt hat, funktioniert heute leider nicht mehr so. Also ich kann allen nur sagen, guckt, dass ihr EBIT macht. Da muss ein bisschen Cash muss da rauskommen. Sonst, ja, wenn keiner weiter investiert, ist dann irgendwann Ende. Wo waren wir stehen geblieben?
Bei Frank.
Bei Frank, ja.
Ja.
Ja. Also danke, Frank, für die Zeit. Ja, ich glaube, er ist auch relativ happy mit dem Deal.
Weißt du, was ist eingestiegen? 1,5 Millionen Bewertungen.
Oh, lass uns da nicht reden drüber.
Nur in Anführungsstrichen. Also ne, für eure Umsatzgröße damals auch schon, du sagst, profitabel und irgendwie innerhalb von 3-4 Jahren auch schon echt starkes Wachstum ja nachgewiesen.
Und ich bin damals in der Sendung, bin ich ja rangegangen und habe gesagt, guck mal, Frank, weil wir da schon Gewinn hatten, ich meine 200.000 Euro in dem letzten Jahr davor. Ich gesagt, guck mal, 200.000 Euro, nach so und so vielen Jahren hast du dein Investment quasi wieder. Und der hat das überhaupt nicht verstanden oder der wollte das gar nicht verstehen. Der so, hä, wir machen irgendwann einen Exit. Ja, habe ich dann, als die Verträge kamen, habe ich auch gesehen. Das ist leider so. Ja, das ist dann auch quasi der Sprung zu dem Schluss der Geschichte, dass man, wenn man Investoren reinholt, muss man ja auch irgendwann einen Exit machen. Das geht gar nicht anders. Also ich habe gedacht, der will sich beteiligen und bekommt dann jedes Jahr Geld, bekommt eine Gewinnausschüttung. Aber der hat gesagt, nee, also das, ich will nie irgendwie Gewinnausschüttung haben. Ich will einmal einen Exit machen. So, das ging so weiter, lief auch relativ gut. Wir sind gewachsen. Frank hat dann auch die Supermarktpräsenz, hat dann nochmal ordentlich Druck gemacht. Zusammen mit dem Fernsehen funktioniert das wirklich gut. Ja, dann geht man dann zu Rewe Edeka hin und sagt, guck mal, wir sind dann und dann im Fernsehen. Lass uns doch mal irgendwas machen. Und das ist schon auch ein Push, der einem hilft. Und ja, also lief sehr gut. Dann kam Covid, was für viele Unternehmen schlecht und bitter war, was für ein D2C-Unternehmen, was schöne Sachen macht, die man zu Hause kochen kann, natürlich ein mega Gewinn ist. Ich glaube, Umsatzzahlen irgendwie 20-30% innerhalb von Monat oder zwei hochgesprungen, also richtig brutal. Und haben dann durch eine private Geschichte, meine Mutter hatte einen Hirntumor gekriegt und hat neben uns gewohnt. Also wir haben das alles sehr nah miterlebt alles. Und ich habe dann gesehen, wie schnell das Leben eigentlich enden kann. Ja, und wie schnell die war. Von einem auf den nächsten Tag war die quasi nicht mehr da. So, die war zwar immer noch da anwesend, aber war nicht mehr richtig da. Und da habe ich einfach, oder wir beide, Anne und ich, für uns rausgezogen, hey, das Leben kann so schnell um sein und wir sitzen hier auf so einem krassen Asset, wo so viel Geld rauskommt. Das kann nicht sein. Das können wir den Kindern auch nicht antun, ja, dass hier nicht, dass wir nicht vorher irgendwie mal ein bisschen ausgecashed haben. So. Und dann haben wir gesagt, es muss ein bisschen Geld hinter die Firewall kommen.
Ja.
Hinzu kommt, dass natürlich die Verträge mit den Investoren auch so waren, dass da auch ein gewisser Exit-Druck eingebaut war. Ja, und dann haben wir 2020 einen Private Equity Deal gemacht mit EMZ.
Mhm.
Der ist reingekommen und waren dann eigentlich, also haben schönes Geld gemacht alle und waren happy auch, aber die Reise ging dann ja noch weiter. Ja, also das zog plötzlich richtig an aus irgendeinem Grund. Und bis zu dem Punkt, wo wir dann 2021, 22 fast 50 Millionen Euro hatten, also Umsatz. Und wir dann mitgekriegt haben, dass jemand anders auch an den Markt geht und die Investoren natürlich ein bisschen nervös geworden sind und gesagt haben, jetzt wäre doch mal eine gute Zeit, wenn da bei den Großen, ja, was auf dem Tisch liegt, was man kaufen kann an Gewürzen in Deutschland, dann muss da eigentlich noch eine zweite Mappe nebenliegen und da steht Ankerkraut drauf. Und wir, ja, gut, haben dann gesagt, okay, let's go. Ja, und so kam dann der Deal mit Neste. Und nach wie vor bin ich total erstaunt über den Shitstorm.
Hm.
Ja, wenn man an Corporate verkauft, dass das nicht nur auf Liebe stößt, ja, aber damit haben wir nicht gerechnet. Wir haben ja auch persönliche Drohungen und so bekommen. Also das war wirklich, das hatte sich gewaschen.
Auch an euch als Person quasi hinten dran. Nicht nur irgendwie finden wir absolut nicht gut und sollte boykottiert werden, die Firma, sondern ihr selbst.
Schafft euch mal Personenschutz an. Ich möchte euch mal nachts treffen. Wäre ganz gut, wenn ihr keine Kinder mehr kriegt, damit eure Gene nicht verbreitet werden in dieser Welt. Also was ich alles an Nachrichten gekriegt habe, hast du gedacht, meine Güte. Ja.
Hattet ihr, also du hast ja gerade zu Recht auch gesagt, ne, ihr habt vorher an PE, da gab es ja schon mal einen Deal davor. Hat den irgendjemand interessiert davor?
Nicht so wirklich, nee.
Hm.
Also da gab es auch ein bisschen, ist ja in Deutschland immer so, ja, wenn du Geld verdienst, das ist irgendwie doof. Da gab es auch ein bisschen Gegenwind, aber nicht so. Also das, ja, ohne jetzt auf irgendjemanden einzugehen, aber das war schon anders. Ja, das haben uns Leute persönlich genommen.
Konntet ihr für euch den Exit dann noch genießen in dem Moment oder hat es eigentlich alles überschattet?
Eigentlich nein, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich noch niemand gefragt. Die Frage ist sehr, sehr gut. Nee, das hat das schon auch ein bisschen überschattet, muss ich sagen, ja. Also auf jeden Fall für eine längere Zeit lang. Und es war ja auch geplant, dass wir die Gesichter der Marke sind. Ja, und das haben wir dann ja auch gemeinsam entschieden, dass wir das besser lassen. Ja, weil das will ja auch niemand, dass man so einen Hate kriegt.
Ja. Du hast ja, oder ihr beide, ne? Ihr habt euch ja bestimmt auch bestimmte Dinge nach dem Exit gewünscht, ganz unabhängig jetzt von materiellen Sachen, sondern irgendwie Zeit mit der Familie, Erlebnisse, aber vielleicht auch ganz viele andere Sachen. Sind die so eingetreten? Also sind eure Vorstellungen danach so eingetreten? Vielleicht ist es ein bisschen schwer zu beantworten mit dem Shitstorm, aber wenn man den versucht, außen vor zu lassen, war es so, wie du dir das vorgestellt hast? Oder war da auch irgendwie ein emotionales Loch, weil ich das auch immer wieder beobachte, dass man so darauf hinarbeitet und jemand, der das, glaube ich, noch nicht gemacht hat, so ein Deal ist so unglaublich viel arbeitet. Man arbeitet davor Tag und Nacht und denkt, man hat schon viel gearbeitet und dann kommt so ein Deal und dann merkt man erst, wie viel man arbeiten kann und dann ist da plötzlich, dann ist es vorbei. Und da rutschen, glaube ich, auch viele in so ein Loch. Wie war das bei euch?
Zwei Seiten. Das Loch ist echt, das ist real. Ich habe ja jetzt auf meiner Reise auch schon viele Gründer kennengelernt, auch schon viele Leute kennengelernt, die einen Exit gemacht haben. Speziell, weil wir jetzt auch zwischendurch mal ein bisschen auf Mallorca gelebt haben. Und da findet man solche Leute ja auch. Und eigentlich ist die Geschichte bei allen Leuten gleich. Ja, die einen stecken es besser weg und die nächsten nicht. Das ist schon ein richtiges Loch, in das man reinfällt. Und zwar genau aus dem Grund, was du sagst. Man gibt 100% Gas, 110, ja, man brennt, man macht, gerade wenn dann so ein Prozess ist. Also M&A ist ja wie so ein, fast wie ein Film auf Droge. Ja, weil das so nur Geballer ist und Feuer. Und du musst ja nebenher auch noch gucken, dass die Zahlen in deinem Unternehmen stimmen. Ja, das macht also einen tierischen Stress auf das ganze Team auch. Ja. Und dann knallt es und der Exit kommt und du denkst als Gründer ja, oder das denkt Mensch, wenn ich durch dieses Tor gehe aus Gold, dann gehe ich da durch und dann treffe ich Gott und stehe in der Sonne. Ja, es ist hinter dem Tor genauso wie vor dem Tor, nur dass du plötzlich keinen Job hast mehr. Also in meinem Fall, weil ich ja auch kein Earnout hatte, wo ich dann bleiben muss in der Firma. Und das ist, also Geld macht glücklich, ist irgendwie eine Illusion. Ja, das ist nicht so, dass du plötzlich geheilt bist und es ist alles schön. Das ist einfach nicht so. Nee, es ist im Gegenteil so, dass man wirklich in ein Loch fällt und dass du merkst, wie sehr dir die Arbeit fehlt. Und das merke ich ja jetzt auch sehr. So, das ist einmal das Negative. Mhm. Hinzu kommt auch, dass ich auch, was ich gerade schon erzählt habe, aus privaten Gründen total unter Stress stand. Ich habe 40 Kilo mehr gewogen als jetzt. Ja. Ich habe jeden Abend 2-3 Gläser Wein getrunken. Ich habe mir Fastfood reingezogen. Ich habe, weil du ja auch, wenn du im Stress bist, isst du ja auch einfach irgendwas. Ja, du legst da ja keinen Wert drauf. Und das haben wir wirklich zelebriert und durchgezogen. Und da habe ich dann, muss ich sagen, den Exit auch genossen, weil ich gesagt habe, so, jetzt ist Ende, jetzt sind die Kinder dran und wir. Und wir haben angefangen mit Sport, früh ins Bett gehen, alles selber kochen, nicht mehr essen gehen, volle Konzentration auf Gesundheit. Und ich muss sagen, das hat sich richtig gelohnt. Wenn ich Bilder von mir sehe,
ja.
Vor 5 Jahren sah ich 10 Jahre älter aus als heute.
Müssen wir hier mal einblenden dann, ja?
Ja, also ich habe das Handy jetzt da vorne, dann kann ich sie nicht zeigen, aber wirklich, also ich sehe quasi heute 15 Jahre jünger aus, als wenn man das jetzt zurückrechnet. Ja. Und ja, das ist wie mit dem Hund. Das ist halt, wenn du viel mit dem spazieren gehst und dem gutes Essen gibst, dann geht es dem Hund gut. Ja, mhm. Und das haben wir irgendwie gelernt, dass das was bringt. Und heute geht es mir richtig gut.
Ihr investiert ja auch viel in andere Unternehmen, die vielleicht auch vor so einem ähnlichen Zeitpunkt stehen. Was empfiehlst du denen? Vielleicht auch, welche Fragen man sich vorher stellen sollte oder wie man sich auch auf die Phase danach vorbereitet, wenn man sich dafür entscheidet, das auch zu machen?
Witzig, bei uns im Portfolio sind auch 2 Firmen, kann ich jetzt nicht sagen, wo sowas Ähnliches ansteht. Mhm. Und es ist in der Tat so, dass ich da auch schon Coaching mache für, weil die Gründer nämlich genau mit diesen Fragen auf mich zukommen. Was soll ich eigentlich machen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich das bewusst macht, was da kommt und sich vorher damit auseinandersetzt und sich auch bewusst macht, was macht meine Arbeit eigentlich mit mir? Wie wichtig ist mir mein Job? Ich erzähle immer überall rum, dass alles nur Stress ist, aber ist das wirklich so? Hör doch mal nicht rein und versuch einfach, dir einen vernünftigen Weg zu bauen. Und ich glaube alleine, dass du jemanden wie mich hast, der dir in dem Moment sagt, hey, da kommt was. Ja, das Tor ist nicht aus Gold, sondern das ist einfach nur eine Tür, durch die du durchgehst und der nächste Raum kommt. Alleine nur diese Gewissheit wird schon das um 50% abschwächen. Einfach, weil du dich damit beschäftigt hast, weil du weißt, okay, ich glaube jetzt nicht, dass mein Leben plötzlich, dass ich glücklich werde von heute auf morgen, weil das ist nicht so.
Total. Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Gedanke, weil mit den Gedanken befasst man sich gar nicht. Man hat für gar nichts mehr sowieso Zeit und erst recht nicht mit dem, was danach kommt. Ich weiß auch noch, als wir beim Notar saßen, ich dachte immer davor, das wird so ein unglaublicher Moment. So auch die Unterschrift. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Ich weiß noch, als ich da unterschrieben habe, ich dachte, da passiert jetzt was, aber da ist gar nichts passiert. So gar nichts, ne? Und auch die Tage danach dachte ich so, da wird bestimmt gleich was kommen. Dann sind wir jetzt nach Hause nach Mannheim gefahren und so. Und da kam nichts. So. Und bis heute hatte ich nicht diesen Moment, den ich eigentlich erhofft hatte, dass so irgendwie alles von einem abfällt oder so, vielleicht irgendwie stückchenweise, aber nicht so dieser Befreiungsschlag oder so, mit dem man irgendwie gerechnet hat.
Und weißt du was? Das sagen wir uns immer. Ja, das sagen wir uns immer. Wir sagen immer, wir müssen Sachen zelebrieren. Ja. 100 Mitarbeiter, 1 Million Euro Umsatz, 10 Millionen Euro Umsatz. Haben wir alles nicht gefeiert.
Ja.
Das war so auf dem Papier und irgendwann hat jemand gesagt, hey, wir haben übrigens 100 Leute. Anstatt, dass man hingeht und sagt, so, wir gehen mit dem gesamten Team essen heute Abend, ja, oder wir machen weiß Gott was, fahren zusammen irgendwo hin. Nein, wir haben es nicht zelebriert. Und genauso ist auch der Termin beim Notar natürlich eher nüchtern. Hinzu kommt ja auch, dass da auch viele Sachen sind, auf die man Acht geben muss. Ja, und die Rechtsanwälte fragen einen ja auch 120 Sachen, auf die man eigentlich keine richtige Antwort hat. Ja, also ich muss auch sagen, es ist weniger glamourös, als ich mir das früher mal vorgestellt hätte. Aber ich will das ja alles auch nicht runterreden. Man muss schon sagen, wenn der Tag kommt und man das verarbeitet hat, ist es natürlich schon auch toll, ja, weil man alle Geldsorgen, die man jemals hatte, nicht mehr hat. Und deshalb muss ich auch sagen, Geld macht natürlich auch ein bisschen glücklich, ja, weil es sorgenloser macht. Es kommen
sorgenloser, aber nicht neue sorglos.
Dinge, nicht sorgenlos, nein. Es gibt viele Sachen, ich sag mal, eine Beziehung hat mit Geld nichts zu tun. Und wenn sie das hat, dann ist es keine richtige, ja. Es gibt viele Dinge, wo Geld dir nicht wirklich hilft, wo man nur denkt, ah ja, okay, aber tut es nicht. Also Geld macht auch glücklich, aber nicht nur.
Wie viel Zeit ist seit dem Exit an Nestle vergangen? 3 Jahre? 4?
Wir haben 4 Jahre fast genau auf den Tag zurückgekauft. Ja, fast genau auf den Tag.
Wann sind die ersten Gedanken aufgekommen, dass das vielleicht eine gute Idee wäre? Oder überhaupt auch wieder zu arbeiten und sich eine Aufgabe zu suchen? Weil der Gedanke war am Anfang, glaube ich, erstmal gar nicht da, oder? Sondern es war erstmal raus.
Also ein Jahr lang haben wir wirklich durchgeatmet.
Ja.
Haben auch nicht viel gemacht. Ja, waren beim Sport, haben ein bisschen Urlaub gemacht und haben erstmal ein bisschen ausgeschlafen.
Ja.
Ja, aber so ab dem zweiten Jahr hat man schon mal drüber gesprochen, wie wäre das denn eigentlich? Ja, wenn man, oder man spricht dann ja auch darüber, dass man irgendwas neu macht. Und meine Frau Anne, die hat immer gesagt, Mann, hör doch auf. Ja, du warst so erfolgreich, das hast es so groß gemacht. Du musst nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich schon irgendwie muss. So, und dann spielt man die eine oder andere Idee durch. Aber irgendwann wurde das dann halt konkreter, dass es vielleicht doch passieren könnte. Und dann war ich natürlich heiß. Und Anne hat erst Nein gesagt. Und dann habe ich Ja gesagt. Und dann habe ich Nein gesagt. Und dann hat Anne Ja gesagt. Und dann hat Nestle Nein gesagt. Und dann irgendwann hat jeder Ja gesagt. Und dann haben wir es gemacht.
Wie lange ging der Prozess dann?
Ein Jahr fast.
Ein Jahr.
Ja, also letztes Jahr im Sommer war das so, waren die ersten Gespräche. Ich weiß es nicht mehr genau, wann.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wie startet das erste Gespräch dazu? Habt ihr das initiiert? Wurde euch das angeboten?
Ich habe einfach gefragt.
Also ich gefragt. Der Gedanke bei dir war da und dann hast du gedacht, okay, komm,
ich habe gefragt, gäbe es eine Möglichkeit, dass wir Ankerkraut zurückkaufen können?
Ja.
Und die waren baff. Oh. Ja, denken wir mal nach drüber.
Mhm.
Und dann hat es ein bisschen gedauert und dann näherten sich die Seiten ein bisschen an.
In einfach noch ein Gespräch, noch.
Noch ein Gespräch, dann gibt es die ersten Vorschläge, wie das finanziell aussehen könnte. Und die eine Seite sagt, das und das möchten wir haben. Und die andere Seite sagt, das und das möchten wir bezahlen. Und dann geht das 5-mal hin und her.
Ja.
Und dann klappt das entweder oder nicht. Und in unserem Fall, klopf, klopf, hat's geklappt.
Wie emotional war diese Phase? Ich habe vorhin im Auto drüber nachgedacht. Und dachte mir, ich bin schon sehr emotional, wenn ich merke, so, ich habe mir was in den Kopf gesetzt und dann könnte das nicht klappen. Und das sind Kleinigkeiten im Vergleich. Also so, man bekommt eine Wohnung nicht. Ne? Dann merkt man ja manchmal schon, wenn dann irgendwas so, klappt doch nicht. Und das ist nur eine Wohnung, in der man vorher noch nie drin gewohnt hat. Ne? Und wie ist es, wenn du sagst, es ging hin und her bei euch und das ist die eigene Firma, das eigene Baby, was man zurückkaufen will? Wie emotional ist das zum Schluss?
Ohne Witz, eine krasse emotionale Achterbahn. Wirklich. Weil du ja auch mit jemandem zusammenarbeitest, wo keine Entscheidung einfach so gefällt wird. Ja, das dauert ja immer. Das muss durch Gremien durch. Das wird entschieden, nicht von einer Person, sondern von 10 Personen. Und also es war wirklich so, die Freude und die Trauer, das ging so hin und her bis zu dem Punkt, wo ich es dann quasi abgeschrieben habe, ja, weil nichts zurückkam, wo du dann irgendwie, ja, du willst dich freuen oder du willst Hoffnung haben, dass das noch klappt, dass der Deal kommt, denkst oder sagst dir dann einfach selber, das wird jetzt nichts, damit du selber nicht mehr da so hinterher hängst. Und wir waren kurz vor Schluss, haben wir alle gesagt, das wird nichts, das klappt nicht. So, und dann kommt doch plötzlich irgendwie der Anruf oder die WhatsApp, ja, lass das machen. Ach, in 14 Tagen zum Notar und du denkst, oh, scheiße, let's go, ja. Das war toll.
Und was waren deine oder eure Beweggründe? Zum einen, weil du gemerkt hast, okay, du musst doch nochmal was machen, aber was seht ihr beide gerade in der Firma oder habt ihr über die letzten Jahre gesehen, wo ihr gesagt habt, nein, wir müssen das zurückkaufen und ja auch irgendwo was wahrscheinlich irgendwie ändern, oder?
Wenn man so ein Startup mit den eigenen Händen aufbaut, in der Garage, ja, ohne Witz, das war wirklich eine Garage, da waren, glaube ich, früher Autos drin, alles selber macht, alle Rezepturen selber macht, alle Rohstoffe selber aussucht, das Logo designt, die Firma aufbaut, das lässt einen nie wieder los. Ja, also das ist schon mal der erste Grund, wieso, wenn du die Möglichkeit hast, dass du das zurückkaufen musst. Bei den anderen Dingen muss ich politisch antworten. Ich würde mal sagen, wir haben den Deal gemacht, weil er da war. Ja, weil ich gefragt habe und das angenommen worden ist, so wie das für uns beide passt. Ja. Und dann war eigentlich keine Frage mehr, dass man das machen muss.
Und was sind für euch jetzt die großen so operativen Themen, wo ihr sagt, das geht ihr jetzt direkt an? Da seht ihr das größte Potenzial gerade drin.
Neuprodukte war schon immer unser Ding. Deshalb gibt es bei Ankerkraut ja, glaube ich, jetzt gibt es nur noch 500 Artikel. Vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, 800 SKUs. Das ist natürlich auch Supply Chain Management aus der Hölle, ja, mit Lagerhaltung und Bestellen und Rohstoffen und ja, diverse Komplikationen, aber da machen wir dem Team natürlich jetzt wieder ordentlich Feuer und lassen uns irgendwas Neues einfallen. Ja. Große Hebel heute sind, glaube ich, Social Media, Kooperationen zwischen Brands. Und das kann man natürlich in einem inhabergeführten Unternehmen etwas besser machen. Mhm. Ja. Weil du weniger politisch agieren musst, sondern schneller Sachen einfach umsetzen kannst.
Gab es Sachen, die euch richtig überrascht haben, jetzt wo ihr auch zurückgekommen seid? Oder andere Frage, wie nah wart ihr noch am Unternehmen dran? Also wie viel habt ihr noch Zahlen und alles währenddessen mitbekommen, Reportings und habt quasi auch genau gesehen, was funktioniert gut, was nicht? Oder war das jetzt eher so in der Retrospektive?
Ich saß im Board. Okay. Doch. Also ich hatte da kompletten Einblick und die Geschäftsführer, mit denen wir das heute auch zusammen besitzen, ist ja auch also einmal ein super, super langer Freund und mein Schwager. Und da hat man natürlich auch, also da gab es immer einen Rückkanal. Also wir haben immer sehr genau gewusst, was da los ist gerade.
Wo seht ihr jetzt aber eure großen Umsatzhebel oder was sind die Kanäle, auf die ihr jetzt setzt? Sind die noch so wie vor 5 Jahren?
Also wir sind ja in einem alten Geschäft. Ja. Gewürze gibt es ja seit Tausenden von Jahren. Und wir haben das ja übersetzt in die neue Welt. Und wir sind ein D2C-Unternehmen. Und da werden wir auch wieder den Fokus legen drauf. Nichtsdestotrotz wollen wir auch im Supermarkt sein. Das Geschäft ist auch gut. Aber wir haben immer darauf Wert gelegt und geachtet, dass es da einen Ausgleich gibt zwischen dem LEH, also stationärer Handel, und die D2C. Hinzu kommt natürlich Amazon. Da sind wir, ich glaube, wir sind die größte Gewürzbrand in Dach. Ja. Und das funktioniert einfach richtig gut. Ja, also ich glaube, da kennt ihr euch wahrscheinlich auch ein bisschen aus mit.
Bisschen.
Ja.
Wie ist eure Umsatzverteilung ungefähr, LEH und online?
Ich würde sagen 25% LEH, 75% online, ja. Also D2C direkt über unseren Shop, Amazon, und dann gibt's auch noch Händler, und wir machen auch manchmal noch White Label Sachen, aber das sind alles nur so Brand Kooperationen. Also wir stellen jetzt nicht Gewürze für so ein Lidl oder so her. Das machen wir nicht.
Krass, ich hatte gedacht, dass der Anteil viel kleiner ist, so, und dass du vielleicht sogar sagst, dass ihr online mehr wieder eindämpfen wollt, aber nur, weil ich gelesen habe, dass Just Spices, glaube ich, das Online-Geschäft komplett einstellt, oder?
Ja. Hat uns erstaunt. Tut mir auch echt leid. Und ja, klar, man könnte sich jetzt freuen drüber und sagen, okay, da ist irgendwie Platz am Markt. Ja. Aber ich finde das als Signal nicht gut. Und das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Kann das bei uns an den Zahlen aber nicht so ablesen. Ich weiß nicht, wieso. Also ich kann auch sein, dass sie nur ihren Shop umbauen wollen oder so. Oder eine neue Strategie und irgendwann wiederkommen. Aber dass man so D2C komplett abdreht, finde ich schon nicht gut, muss ich sagen. Ja. Finde die Marke auch gut. Ja. Also
für euch quasi weiterhin auf jeden Fall Online-Fokus.
Klar.
Ja.
Du musst aber sehen, du hast ja jetzt gefragt nach Umsatz, nicht nach Stückzahlen.
Ja.
Weil natürlich die Stückzahlen im LEH, die Verkaufspreise da sind ja anders.
Ja.
Ja, beim D2C nehmen wir ja den gesamten Preis ein, UVP. Aber wenn du verkaufst an den Handel, und wir haben auch noch einen Distributeur, der auch noch dazwischen sitzt, da kommt natürlich wesentlich weniger an. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich ist ungefähr die Hälfte der Gewürze läuft über den LEH, und die zweite Hälfte machen wir selber.
Ja.
Also so ganz grob.
Wie sieht es bei euch mit weiteren Produktgruppen aus? Ihr seid jetzt auch, ihr wollt wieder vermehrt auch das Gesicht, ne, von der Brand sein.
Klar.
Dafür seid ihr ja angetreten, ne? Hier. Ja, du bist auch, ich sehe auch ganz fleißig, dass du auf Instagram immer schön jetzt die T-Shirts auch wieder trägst. Aber wollt ihr damit auch wieder mehr noch neue Produktgruppen pushen?
Ja, das darf ich aber in der Tat nicht verraten, glaube ich. Da kriege ich ein bisschen Ärger mit dem Team, wenn ich da jetzt was erzähle. Wir haben zum Beispiel angefangen mit Tee gerade. Also wir haben auch immer schon Tee ein bisschen gemacht, aber jetzt haben wir richtig tollen Tee. Der ist so eingepackt in Blech und hat so eine Verpackung wie so halt so ein Tennisball-Ding.
Ja,
ne? Damit das immer ganz, ganz frisch ist. Aber da werden durchaus auch noch mehr Sachen mit dazukommen. Das darf ich aber nicht verraten.
Wie stark seht ihr euch jetzt operativ noch eingebunden? So, also seid ihr, kommt ihr zurück, seht ihr euch da wieder jeden Tag im Office, oder wie stellt ihr euch euren Alltag vor?
Ich habe keine richtige operative Rolle. Ich bin Chief Gewürz Officer, also nicht eingetragener Geschäftsführer. Anne auch nicht. Ja, wir ziehen ja jetzt in 2,5 Wochen zurück, und dann stellt sich das raus. Ob wir wieder jeden Tag im Büro arbeiten, ich weiß es nicht genau. Ich habe ja auch, oder wir haben ja auch 25 bis 30 Startup-Investments, wo ich teilweise auch im Board sitze und mich da auch ein bisschen bemühen muss drum. Und ich glaube, meine Rolle als Produktentwickler und Aushängeschild ist schon das, was ich auch am besten kann und wo ich der Firma am meisten Wert geben kann. Ich weiß gar nicht, ob die mich operativ mit dabei haben wollen, weil ich bin ein ganz anstrengender Typ. Ich habe Hardcore ADHS. Ich gehe den Leuten total auf den Nerv. Die haben alle Tools, wo sie alle Sachen eintragen und so. Und ich bin ganz schlimm. Ich will immer alles nur per WhatsApp machen. Und nein, das geht nicht. Das muss man irgendwo eintragen, damit man das abhaken kann. Und das müssen wir in Excel machen. Und ich sage immer, nein, das muss so gehen. Ich rufe dir das zu. Nein. Also ja. Deshalb, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich nochmal zurückkomme. Aber das stellt sich raus.
Habt ihr euch nochmal zusammengesetzt, was ihr, wenn ihr jetzt, es ist ja schon eine neue Rolle, ihr geht zurück in eure alte Firma, ihr habt ja auch eine richtige Verantwortung jetzt auch übernommen, ihr habt viel Geld dafür auch in die Hand genommen. Das ist jetzt kein, ach, wir schauen mal, ob das was wird, sondern für euch, das muss auch funktionieren. Habt ihr euch nochmal zusammengesetzt und gesagt, ein paar Sachen dürfen sich einfach nicht für euch wiederholen? Für euch persönlich, ne? Also jetzt nicht irgendwie beruflich gesehen, aber einfach, wenn ihr jetzt wieder da mehr einsteigt, auch mit euren Kindern, ihr habt euch so viel Freiheit eigentlich erschaffen, die gebt ihr jetzt ja zum Stück auch wieder zurück.
Ja, gute Frage. Als wir den Kindern erzählt haben, dass wir die Firma zurückkaufen, haben die gefragt, seid ihr jetzt wieder weg? Ja, das war schon auch so ein kleiner Stich ins Herz. Und wir haben dann gesagt, nein, sind wir nicht. Aber das war auch ganz gut, dass die das gesagt haben, damit man sich das wirklich von Anfang an auch bewusst macht. Gut, allerdings, die Kinder sind jetzt auch 13 und 14. Das sind Teenies, die kommen auch ganz gut ohne uns klar schon. Ja. Ja, die kann man auch schon, haben die noch nicht eine Nacht allein gelassen, aber das kommt bald. Ja, die sind jetzt groß. Wie war deine Frage nochmal?
Ob ihr euch bewusst Sachen vorgenommen habt, dass die nicht nochmal passieren dürfen?
Ja, man sagt ja heute immer, man spricht ja immer von Achtsamkeit. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich nenne das nicht Achtsamkeit, aber ich weiß heute einfach, was für mich funktioniert und nicht funktioniert. Und ich habe das auch schon gemerkt jetzt in den ersten paar Wochen, wenn man dann so einen Tag oder zweimal richtigen Stress hatte, wo dann auch nicht eine Sache war, sondern sieben. Hier klingelt das Telefon, da kommt eine E-Mail, dass man dann abends mit Herzklopfen im Bett liegt. Und ja, da muss ich einfach sagen, habe ich gelernt draus und das geht nicht, stopp. Ja. Ja, und deshalb Pausen einbauen, Sport machen. Sport ist super, super wichtig und einfach auch auf die Ernährung achten. Das bringt schon mal ordentlich was. Ja, das habe ich früher nicht gemacht und ich habe gemerkt, das ist wirklich falsch. So, und wenn man das einhält, nicht zu viel Stress, ordentliche Ernährung und Sport machen, ich glaube, dann hat man das auch im Griff. Und deshalb ist vielleicht auch zurück zu deiner Frage davor, eine operative Rolle, weiß ich nicht genau, ob ich das kann. Ja, weil ich bin halt auch ein bestimmter Typ. Ich drehe dann einfach durch. So. Kann ich gar nichts machen dran. Deshalb, nimmt meine Frau mich da auch ein bisschen in Schutz. Die sagt jetzt auch immer so, wenn die sieht, im Kalender sind irgendwie 4 Sachen eingetragen, um 9, um 10, um 11, um 12, sagt sie, nee, einer davon muss jetzt leider gehen.
Sonst drehst du durch. Ja, aber ich meine, das ist ja ein schöner Prozess. Ihr hattet jetzt so viel Zeit, auch zu reflektieren und zurückzukommen und zu wissen. Ich glaube, für viele klingt es jetzt irgendwie simpel, ne? Genug Zeit für Sport, aber genau das ist das, was sich wahrscheinlich irgendwie 90% nicht nehmen. Und du hast erlebt, dass das schon so viel hilft, irgendwie eine gesunde Basis zu schaffen. Deswegen, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie sich das die nächsten Monate entwickelt.
Ich auch.
Und werde es auf jeden Fall aufmerksam verfolgen, wie sich eure Rollen da verändern. Ihr hattet an PE verkauft, dann hattet ihr einen Exit, dann habt ihr die Firma zurückgekauft. Ich muss das fragen, aber die Vision ist jetzt nicht, wieder in ein paar Jahren einen Exit zu machen, oder?
Nein, danke. Ich glaube, davon haben wir erstmal genug. Nein, das ist absolut nicht der Plan. Nein, das will ich will da auch gar nicht denken dran. Nein, also wir wollen die Firma aufbauen. Wir wollen, dass die Firma bleibt. Und wenn sich da irgendwann mal jemand dran beteiligt, das kann ich dir heute sagen, wirklich, das meine ich auch so, dann suchen wir uns das sehr genau aus.
Das, ich glaube,
auch aufgrund der Geschichte, die wir erlebt haben. Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ne, weil du hast vorhin gesagt, du verstehst die Kritik nicht. Ich verstehe sie auch nicht, weil ich finde, es ist auch so eine positive Geschichte. Und ihr habt auch gesagt, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, so, ne, oder ihr habt das vielleicht sogar gestrichen, das ich gerade eingefügt habe. Und ihr habt das, ich glaube, das darf auch jeder machen und ihr habt das jetzt so zum Positiven gewendet und ihr übernehmt ja auch Verantwortung und ich glaube auch, ihr hättet euch das sehr einfach auch machen können gerade, ne? Also ihr hättet das nicht machen müssen und dann wäre vielleicht irgendwie was anderes passiert. So, deswegen, ich finde es super positiv und ich glaube, der einzige negative Punkt, und den räumst du, finde ich, jetzt auch aus, ist, dass du jetzt sagst, der Plan ist jetzt nicht, das jetzt wieder groß zu machen und in 3 Jahren wieder zu verkaufen und dann in 9 Jahren wieder zurückzukaufen. So.
Ich kann nicht mehr, bitte.
Aber ich glaube, das
meine Nerven.
Das ist doch das, was einem zum Schluss unterstellt wird, ne?
Das so. Halte ich, glaube ich, nicht nochmal aus. Diese Achterbahn, nee. Ich will jetzt lieber mit dem Fahrrad durch den Wald fahren und nicht mehr diese Achterbahnfahrt. Das, nein. Nee. Und ich muss auch sagen, also ja, was du auch sagst, ich verstehe die Kritik nicht. Das ist doch für einen Gründer, für eine Gründerin auch das Tollste, was es geben kann, ja, dass so ein großes Unternehmen, ja, und dann mache ich auch keinen wirklichen Unterschied, ja, dass so jemand dich kauft, dass du auf das M&A-Radar von so einem Dickschiff kommst, das ist einfach auch ein Ritterschlag, ja, das muss man auch mal sehen. Und deshalb war ich auch persönlich ein bisschen enttäuscht, ja, also Kritik habe ich angenommen und verstehe ich auch, aber das ist was, da habe ich mich wirklich, oder das macht mich traurig, dass ich das für mich nicht richtig zelebriert habe, dass das schon auch ein richtig krasser Erfolg war. Ja, und dass man...
Das von der Garage aus.
Von der Garage aus. Und das ist ja auch eine Firma in der Schweiz. Man hat Geld aus der Schweiz nach Deutschland reingeholt und Steuern hier bezahlt. Darf man ja auch mal sagen. Das ist ja auch nichts Schlechtes, sondern das ist was Gutes. Ja. Und das war ganz schön viel, weil ich meine Anteile nicht in der Holding hatte. Dumm, wie ich bin.
Oh.
Ja.
Hm. Wir beenden unseren Podcast immer mit drei Fragen. Ganz nach dem Motto, one more question, wäre die erste Frage, one more hint. Was hättet ihr gemacht, wenn ihr jetzt nicht wieder bei Ankerkraut eingestiegen wärt? Habt ihr darüber auch gesprochen?
Ich hätte, glaube ich, eine Sportbrand gemacht.
Hättest du nochmal neu gegründet?
Ja, ich glaube ja.
Aber die kann
hatte ich schon fest im Plan. Ich habe schon mir Logos ausgedacht und Markenname und so. Aber das mache ich jetzt nicht.
Aber vielleicht noch.
Das lasse ich mal offen.
Okay.
Ja. Spannend wäre es ja. Ich stehe halt total auf Sport. Das macht mir super Spaß. Ich gehe da auf drin.
Kam das erst jetzt oder hast du das einfach für ein paar Jahre während Ankerkraut geparkt?
Ja, ich habe früher schon Sport gemacht. Ja. Also so wie ich jetzt aussehe, so sah ich auch mit Mitte 20 aus. Ja, aber natürlich jetzt mit 50 genauso aussehen wie mit 20 ist natürlich auch nicht ganz leicht. Also heute ist es ein bisschen anstrengender als früher. Aber ja, also hat mir immer schon Spaß gemacht. Aber ja, ich bin halt auch jemand, der nimmt super schnell zu. Ja. Und das tut mir auch wirklich leid für die Leute, die da draußen sind, die das auch haben. Lasst euch nicht von den Dünnen irgendwie, lasst euch nicht einreden, ja, einfach mal ein bisschen Sport machen und vielleicht mal nicht so viel essen. Ganz so einfach ist es nicht, leider, ja. Ich war auch als Kind schon dick. Also ich war, glaube ich, mit 7 oder 8, da habe ich in Afrika gelebt. Da gab es keine Süßigkeiten, kein Zucker, nichts. Ja, da war ich auch schon ein Mops. Also das ist halt genetisch bei Menschen so. Und da kämpfe ich jetzt an, gegen jeden Tag.
Vielleicht wird es ja noch was mit der Sportmarke. Hättest du die zusammen mit Anne gemacht?
Klar.
Klar, immer zusammen.
Team, ja, ist großes Glück. Ich habe eine Frau gefunden, die gut zu mir passt, die mich komplettiert, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber auf jeden Fall.
Ich möchte
also
jetzt nicht korrigieren oder
zwei Sachen man macht aus zwei Sachen eine.
Ja.
Das funktioniert richtig gut. Wir streiten auch ab und zu, aber auch immer nur für 2,5 Stunden und dann ist gut. Nee, ja, natürlich.
Ja. One more fail. Welchen Fehler müssen Gründer unbedingt vermeiden, wenn sie ihr Unternehmen verkaufen? Wenn nur einen Pick, ich weiß, es gibt viele.
Soll ich jetzt sagen?
Pick one.
Nicht verkaufen an, nicht. Boah. Was wir gerade hatten. Wenn du einen Exit machst, bereite dich vorher auch mental darauf vor. Ja. Du wirst keine Arbeit haben mehr, du wirst keine Aufgabe haben mehr. Auch wenn du einen Earnout hast, wird es schwierig werden. Bereite dich vorher darauf vor und denk nicht, dass das das goldene Tor ist, durch das du gehst, sondern dass es nur eine Tür ist und die nächste Aufgabe kommt. Freu dich darauf, aber sei dir bewusst, es wird etwas anders werden, als du das vorher denkst oder man das landläufig meint.
Ja, finde ich gut. Ich glaube, viele, das ist irgendwo eine Luxussituation, aber zum Schluss fühlt sie sich dann nicht so an. Was ist eure Vision für Ankerkraut? Wenn wir in 5 Jahren sprechen, über was sprechen wir dann? Wo steht Ankerkraut da? Was habt ihr unternommen?
Ja, ich würde jetzt gerne sagen, 300 Millionen Euro Umsatz in GSA und Amerika. Das mache ich aber nicht. weil wir uns als Mission gesetzt haben, dass wir nicht mehr so auf den Umsatz gucken. Wir wollen ein profitables, gesundes Unternehmen sein, wo Menschen gerne arbeiten, wo Menschen gerne Sachen einkaufen, die einfach glücklich sind, was sie machen dürfen und können und wollen. Das ist unser großes Ziel. Deshalb, ja, höher und weiter habe ich gemacht, ist auch toll, aber muss auch nicht sein.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Es klingt sehr, sehr reflektiert, die letzten 4 Jahre, und ich freue mich sehr. Ich muss sagen, ich habe ganz lange immer überlegt, euch im Podcast vorher einzuladen, und dachte, bevor das jetzt alles schon aufkam, ich dachte, ach, die werden nie darüber reden. Jetzt, ich habe euch nur einmal in der Talkshow gesehen, und mich hat es immer so interessiert, was kommt danach, so, weil ich euch immer nur auf Instagram beobachtet habe und dachte, nehmt mich mal mit in eure Gefühlswelt danach. Und deswegen hat es mich so sehr gefreut, dass ihr das Ganze zurückgekauft habt und ich dann direkt gesagt habe, ich bin direkt zu Marius gegangen, der jetzt auch hier im Off sitzt, und habe gesagt, so, jetzt müssen wir heran. Deswegen, ich freue mich riesig für euch. Ich finde es eine schöne Erfolgsgeschichte. Lasst die Kritik bitte nicht so an euch heran. Ihr habt da genug ertragen, glaube ich, in den letzten Jahren, sondern nutzt den Erfolgsmoment dieses Mal. Ganz liebe Grüße auch an Anne, die direkt geantwortet hat. Deswegen auch vielen Dank an der Stelle, und ich werde das Ganze beobachten, und sehr spannend. Und ja, viel Erfolg jetzt für die nächsten Jahre, für euren Rückzug jetzt nach Hamburg und alles, was kommt.
Dir auch. Vielen Dank. Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Ich wollte nämlich auch liebe Grüße ausrichten. Anne ist auch ein bisschen traurig, dass sie nicht mit dabei sein darf oder kann. Die lässt auf jeden Fall auch Grüße ausrichten. Und ich glaube, sie wäre auch gern gekommen. Also hätte gerne Rollen mit mir getauscht. Aber heute bin ich da und fand es sehr gut. Dankeschön.
Das holen wir nach als Follow-up. Danke dir, Stefan.